Let's go!
Hallo, hier sind Inga
und Dirk von mobile.de.
Und wir präsentieren euch heute den Moor-Podcast.
Der Autohandel ist im Wandel und wir sind mittendrin.
Neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Mobilität.
Darüber sprechen wir mit ganz, ganz tollen Gästen. Setzt euch an unseren Küchentisch und hört zu.
Es lohnt sich. Alright.
Herzlich willkommen zum mobile.de Moor-Podcast. Heute eine spezielle Ausgabe, denn wir sind nicht bei uns im Büro, nicht bei uns im Studio und nicht in einem Autohaus, sondern als Hauptsponsor der Cars & Bytes sind wir heute in Hannover. Und einen meiner liebsten Experten habe ich mir hier an den Tisch gesetzt. Und die meisten von euch werden ihn natürlich kennen. Er ist ja schon ein bisschen länger am Markt dabei in verschiedenen Rollen. Und es ist Bernd Behrens und ich freue mich ganz herzlich, dass du da bist. Toll!
Ich freue mich auch auf unser Treffen und unser Gespräch.
Danke, Bernd, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist ja ein Kind des Autohandels und hast ziemlich viel erlebt auf deiner Reise. Und nimm uns mal ein bisschen ins Boot. Was sind denn da deine großen Stationen?
Also die Reise ist ja sehr lang, deshalb fasse ich mich kurz.
Richtig, ja.
Ich bin tatsächlich in ein Autohaus geboren, habe mich da auch hin entwickelt. Und für mich war klar, dass ich nach der Schule, nach Abitur, Autohausunternehmer werden wollte in unserem Betrieb und das bin ich auch geworden. Und da habe ich in den ersten 45 Jahren selbstständiges Autohaus betreiben, viele positive Stationen gehabt, natürlich auch schon Herausforderungen.
Klar.
In den 70er Jahren hatten wir ja mal das Fahrverbot, da musste man mit dem Fahrrad in Betrieb fahren. Insgesamt war das ein sehr erfüllendes Leben.
Und dann hast du natürlich nicht Pause gemacht, sondern hast gedacht...
Ich habe keine Pause gemacht. Ich habe nicht nur Autohaus, ich habe auch Autovermietung. Habe in der Autovermietung auch expandiert, habe in Ungarn eine Autovermietung aufgebaut und bin dann, nachdem ich das abgeschlossen hatte, bin ich dann in eine große Autohausgruppe, in die Klinikergruppe in Kassel, in die Firmenleitung und hatte da die Chance, in den 5 Jahren einfach auch mal die VW-Welt kennenzulernen. Ich kam aus der Renault-Welt mit verschiedenen anderen kleinen Unternehmen und war froh, dass ich jetzt mal in diese VW-Konzernwelt reingekommen bin.
Ganz anderes Leben dann, ne? Andere Eindrücke und Gemeinsamkeiten trotzdem. Ne?
Ja, es war Volkswagen ist Marktführer und Renault war in Deutschland immer Importeur.
Ja.
Da haben wir immer gedacht, wir würden auch gerne so groß werden, aber die Chancen waren nicht so
einfach. Es ist nicht ganz viel Platz auf der Nummer 1. Also da muss man mal schauen, wie sich das ausgeht. Es ist sicherlich ein Unterschied in deiner Erfahrung auch gewesen, ein eigenes Autohaus zu haben, ein Einzelbetrieb zu sein und dann eine Autohausgruppe mitzuleiten. Was waren da deine großen Erkenntnisse?
Da war einfach dieser Zusammenhalt der Gruppe, der einzelnen Betriebe. Das war auch eine meiner Aufgaben, dort praktisch daraus eine Marke zu machen. Das waren so Einzelakteure und das zu einer kraftvollen Gesamtmarke zu machen. Das habe ich auch sehr gerne gemacht und meine auch, dass ich da Wirkung gezeigt habe.
Das glaube ich auch. Ist ja immer noch oder jetzt besonders wieder ein hochaktuelles Thema, ne? Eigene Marke werden.
Ja.
Es hört ja nie auf. Ne? Und gerade wenn wir jetzt dran denken, dass es Agenturmodelle gibt, stellen sich viele Autohändler natürlich die Frage, wenn ich meinen Vertrag verlieren sollte, wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr Mercedes-Händler bin oder das Audi-Zentrum Klein-Kleckersdorf, wer bin ich dann als Marke?
Das ist auch der Fehler in dem Agentursystem aus meiner Sicht.
Ja.
Was sowieso, glaube ich, geschichtlich wird das keine große Bedeutung haben, weil weltweit werden Automobile von Herstellern gebaut und von Händlern verkauft. Und das zu verändern, dass der Hersteller selber auch der Verkäufer ist und dann nur noch so Agenten beschäftigt, das ist hier mal ein Versuch entstanden aus der, ich glaube, die Covid-Zeit hat das ein bisschen das Gehirn vernebelt.
Okay.
Und deshalb denkt man, das wäre ein besserer Weg. Die ersten Schritte zeigen ja schon, dass es mühsam ist.
Da geht es ja auch immer hin und her. Ne? Manche rudern ein bisschen zurück, dann sagen die Nächsten wieder, nein, wir wollten es erst nur für die Marke, jetzt nehmen wir die nächsten Marken auch mit rein. Also da wird uns noch einiges beschäftigen. In ein paar Jahren ist man dann deutlich schlauer, dann wird sich bestätigen, was der ein oder andere sagt oder das Gegenteil. Wir werden es alle sehen. Nur ist es in der Zwischenzeit ja trotzdem eine große Herausforderung für viele Betriebe, denn man muss ja im Hier und Jetzt sein. Und dann hat man halt die Frage, wie komme ich mit meinem Betrieb über die Runden? Viele stellen sich
jetzt erst die Frage, vielleicht auch ein bisschen spät, was sind denn meine Stärken, was macht mich denn aus, wenn ich vielleicht nur eine DHL-Abholstation bin, ne, könnte man ja böse sagen, über das Agenturmodell. Der Kunde bestellt alles und kann sich aussuchen, in welcher Paketbox er es geliefert bekommen möchte. Ja. Ne, und warum soll er zu mir kommen?
Und das ist eben genau auch die Zeit, die eigene Marke zu entwickeln. Mhm. Ne, weil der regional und überregional eben diese Vielfalt der Autohausunternehmer und der Marken, das ist die Stärke. Da sollte man jetzt auch das Gebrauchtwarengeschäft ganz nach vorne bringen, weil im Gebrauchtwagen kann man sich viel besser positionieren als im Schatten einer Herstellermarke.
Und Gebrauchtwagen habe ich als Händler ja selbst im Großen und Ganzen unter Kontrolle.
Da haben sie alles in der Hand. Und trotzdem Gebrauchtwagen, Mobilitätsangebote. Ja. Wir sind ja heute nicht nur Autohaus, sondern wir wollen ja auch gerne Mobilitätshaus sein. Ja.
Wie mache ich das am besten? Wenn ich überlege mir jetzt bin ich vielleicht ein freier Händler oder ich habe einen Markenhandel, aber bin vielleicht ein kleiner Einzelbetrieb. Was wären aus deiner Sicht denn die schlauen ersten Schritte, um nochmal mich selbst neu aufzustellen und meine Marke gut ins beste Licht zu rücken? Meine eigene Händlermarke.
Ja, also mein, das ist auch mir Herzenssache, ist einfach diese Kundenbeziehung. Mhm. Wir haben beim Autohauswesen, haben wir mit Kunden zu tun, die lange Zeit Kunden sein können, ne, die das Auto, wenn sie es neu kaufen, vielleicht 7, 8 Jahre fahren und Richtig. Dann wechseln oder gebraucht alle 3, 4 Jahre wechseln, die eine Familie haben, die ihren Freundschaftskreis haben und wo wieder gewechselt wird, wo Führerscheine in der Familie gemacht werden und dann wieder eine neue Mobilitätslösung und so weiter. Und im Lebenszyklus eines Menschen haben wir ja auch wechselnde Mobilitätsanforderungen.
Ja, andere
und
Bedürfnisse.
Da eben als Marke und Lösungsanbieter, gute Lösungen zu bieten. Das ist die große Chance.
Ich habe das manchmal schon auch von Händlern gehört. Autohandel ist eigentlich viel mehr Menschengeschäft als Fahrzeuggeschäft. Ich glaube das nämlich auch, wenn man es erfolgreich machen will. Und Thema Kundenfokus heißt, aus meiner Beobachtung gerade in der letzten Zeit, es schadet nicht, wenn man an die Ursprünge wieder zurückgeht, die Ursprünge des Verkaufens, also sich wirklich um den Kunden kümmern und Verkaufen als aktiven Vorgang betrachten. Ich müsste vielleicht mal meine Kunden anrufen oder ich darf und könnte mal meine Kunden anrufen. Und ich habe bei den vielen Besuchen im Handel schon festgestellt, dass die letzten Jahre, auch das ganze Corona auf und ab, den ein oder anderen Verkäufer vielleicht ein bisschen verwöhnt hat. Da gab es immer einige sehr starke Monate und dann kamen viele Kunden eben ins Autohaus und wussten schon, was sie kaufen wollen. Dann gab es ja auch eine Knappheit, ne? Zu wenig Fahrzeuge, ich will das. Ich habe mir manchmal überlegt, dann waren einige Verkäufer vielleicht eher Sachbearbeiter, weil sie nur eine Bestellung aufgenommen haben, als aktiv zu verkaufen. Ne?
Also die Lernkurve, Covid-Bambus, wir wollen sie nicht wieder haben, die war extrem. Ich hoffe sehr, dass das keiner vergisst, was da für Fehler gemacht worden sind. Was das Thema Kundenbegeisterung, Kundenbindung und Anbindung angeht, da sind enorme Fehler gemacht worden. Und die Hersteller, aus meiner Sicht vorneweg, durch ihre Preispolitik, das ist ja kaum zu glauben, was da passiert ist. Und das fällt uns jetzt im Moment auch im Markt etwas auf die Füße. Mhm. Und da muss man sehen, dass man besonders gut mit besseren Lösungen, mit individuellen, auf den Kunden Autofahrer zugehenden Lösungen sich profiliert.
Richtig. Und es waren aber auch Chancen dabei. Es ist ja immer so. Ne? Ja. Man kann sagen, schlimme Situation oder das hatten wir vorher nie, Katastrophe. Und genauso hat man immer die Chance. Und viele haben es ja auch gelernt, oh, auf einmal waren Kunden und Interessenten offen für Videocalls oder ganz neue Möglichkeiten von Kontakt, von Beratung. Ja. Das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, die man ja weiterspinnen kann. Mir fällt manchmal auf, oder das ist mein Eindruck, ich habe es nicht statistisch hochgerechnet, das ist jetzt subjektiv, dass ich das Gefühl habe, viele sind genau wieder dahin zurückgefallen, wo sie vorher waren. Die Kunden sollen mal alle schön herkommen. Bloß das noch eine in Anführungszeichen Errungenschaft dieser ganzen Covid-Zeit, Work-Life-Balance und wir wollen die 4-Tage-Woche machen, jetzt wollen wir am besten nur 4 Tage arbeiten und samstags schon gar nicht mehr, dann soll der Kunde am Freitag spätestens bis mittags da gewesen sein oder ab Montag wiederkommen. Da bin ich persönlich nicht überzeugt, ob es das Allerbeste ist. Und ich denke mir immer, okay, für den, wo es passt, probiert es doch aus. Dann gibt es auch die anderen, die machen genau das Gegenteil und haben vielleicht auch Erfolg. Was ist denn deine Einschätzung?
Also es war in jedem Fall auch positiv ein Impuls in Digitalisierung, positiv in die Kommunikation auf Online-Wegen zu ermöglichen und da auch echte Fortschritte zu machen. Das wäre so schnell, glaube ich, ohne Covid nicht
passiert. Stimmt, ja. Katalysator.
Und da ist man auch gut beraten, wenn man das jetzt auch weiterentwickelt.
Ja.
Weil das, da stillzustehen bringt auch nichts. Die Welt verändert sich, ja. die Verhalten verändern sich. Und das war, finde ich, einer der positiven Impulse.
Und weil du gerade sagtest, die Welt verändert sich und wahrscheinlich immer schneller. Man hat das Gefühl, was früher über 10 oder 20 Jahre sich entwickelt hat, passiert nun in anderthalb Jahren oder in Monaten. Wie kann ich denn im Autohandel dauerhaft erfolgreich bleiben, gerade weil sich so viel so schnell verändert?
Mein Credo ist da Neugier. Beobachten, neugierig sein, ausprobieren und nicht zu sagen, wir machen es so weiter wie bisher, sondern immer auch gucken, neue Wege suchen, finden, weil weitermachen wie bisher, das sieht man ja an der Automobilentwicklung.
Ja, genau.
Also die Elektroautomobilität mal nur mal so als Punkt genommen. Das sieht man an den Veränderungen der Märkte, der Nachfrage der Märkte. Und es wird diese Internationalisierung des Gebrauchtwagengeschäfts für einen lokalen Autohändler, Autohausgruppe, den aus der Kirchturmbrille, Kirchturmbearbeitung hin zu einer europäischen Öffnung und Marktbearbeitung.
Genau. Also das ist nämlich ein ganz interessanter Punkt, da will ich gleich noch dazu fragen. Viele haben das über viele Jahrzehnte so gemacht, waren auch sehr erfolgreich. Ich bin vielleicht nur ein kleiner Händler, ich will auch mein Hamsterrad nicht größer drehen. Das passt alles so für mich und am liebsten will ich auch nur Kunden hier aus der Region, 30, 50 Kilometer entfernt, denn ich möchte ja das Werkstattgeschäft mit allen abgreifen. Und jetzt sitze ich im Schwarzwald und was interessiert mich Schleswig-Holstein? Ich denke schon gar nicht ans Ausland und so weiter. Wie erfolgreich kann ich ganz regional bleiben oder welche Chancen habe ich und wie viel Aufwand ist es, wenn ich sage, ich öffne mich mal ein bisschen und denke drüber nach, Deutschland auch mit einigen Geschäften zu verlassen oder darüber hinaus zu gehen?
Also mobile.de ist ja die Plattform, die schon beinahe international ist.
Ja.
Und deckt praktisch aus Europa ab.
Ja.
Und da kommt ja auch deshalb auch immer wieder Leads, auch zu einem Händler in Braunschweig.
Na, sieht man ja, ne? Man muss nur nachgucken und dann sieht man, aus welchen Ländern kommen die Anfragen.
Genau. Und daran merkt man ja, dass da draußen in der Welt ein Interesse ist an gebrauchten Autos.
Ja.
Und das muss man als lokaler Autohaushändler oder Gebrauchtwarenhändler auch nutzen. Aber, und da gibt es mobile und da gibt es natürlich auch eigene Aktivitäten. Und in dieses Europa ist eben, wir sagen immer, es ist ein gemeinsamer Markt. Wir denken aus Deutschland, da gibt es den Euro. In Wirklichkeit gibt es ja immer noch den Zloty und dann gibt es immer noch die Krone und dann gibt es immer noch den Forint in Ungarn und mit wechselnden Parität. Und es gibt vor allen Dingen unterschiedliche Betrachtungen zum Auto. Wenn man in Frankreich auf dem Golfplatz fährt, dann sehen Sie da nicht die Autos, die Sie in Deutschland auf dem Golfplatz sehen. In Deutschland sind die SUVs und Mercedes und Audi und Co. Und in Frankreich können es auch kleine Renaults sein und kleine Peugeots und so weiter. Die haben da eine ganz andere Einstellung zum Auto.
Ja, Verhältnis zum Auto ist anders. Oder Wertschätzung, Prestige.
Und davon. Dann haben wir auch Länder in Europa, wo auch das Geld nicht so ist für teure Autos. Und diese Marktschwankungen zu kennen, wahrzunehmen und dann für das einzelne Auto, gebrauchte Auto, was man selber in Zahlung nimmt, die Vermarktung zu optimieren und aber auch den Zukauf zu optimieren. Wir haben ja in Spanien kräftigen Tourismus mit Autovermietung und die gebrauchten Autos, die können die Spanier gar nicht alle kaufen und die müssen ja auch wieder zurück. Und dafür gibt es dann wieder Märkte in Deutschland, Dänemark und so weiter. Und da entsteht dann so ein interessantes Cross-Border,
ja.
Remarketing, was man entweder alleine macht. Alleine würde ich nie empfehlen. Man sollte immer kooperieren mit Leuten, die das fachlich auch richtig machen. Es gibt ja auch Fallstricke.
Ja, genau. Hilf uns da mal ein bisschen auf die Sprünge oder gib mal ein bisschen Erfahrung, Preis. Weil ich überlege, ich höre das jetzt, vielleicht bin ich Händler und jetzt höre ich das und denke, ja, leuchtet mir ein. Habe ich in den letzten Jahren auch gemerkt. Da gab es auf einmal wenig zuzukaufen oder ich habe ein paar Fahrzeuge, die stehen hier ewig oder ich bin Markenhändler und kriege die Leasingrückläufer, die E-Autos und verliere fünfstellig an einem Fahrzeug. Da bin ich natürlich interessiert. Wer kauft das? Wie kriege ich denn die Informationen? Wie kann ich mich schlau machen? Was muss ich beachten? Es gibt ja andere Länder, andere Sitten, andere Vorschriften.
Und wir haben zwar einen gemeinsamen Markt, aber wir haben immer noch diese Mehrwertsteuerproblematik.
Ja.
Ich will die hier gar nicht zu tief erwähnen, aber da stecken Fallstricke drin, die man als einzelner Händler die Erfahrung nicht machen sollte. Weil meistens hat man negative Erfahrungen und dann hat der Käufer die Mehrwertsteuer nicht bezahlt und dann muss das deutsche Finanzamt will es aber haben, die Vor- und Mehr- und so weiter. Und da werden ja auch Milliarden falsch gesteuert. Deshalb würde ich da immer empfehlen, es mit internationalen Auktionshäusern und Vermarktungshäusern abzuwickeln und die als Partner, Kooperationspartner an das Autohaus dran zu setzen für den Zukauf und für den Verkauf von internationaler Ware. Ne, da gibt es ja einige große Unternehmen. Ich arbeite da mit Open Lane zusammen. Ja. Die haben 125.000 registrierte Aufkäufer in ganz Europa, sprechen 16 europäische Sprachen, haben die Logistik, ne, die holen die Autos ab bei dem Händler und bezahlen die und dann ist das für den deutschen Autohändler erledigt.
Also relativ bequem, ja. Der erste Schritt könnte relativ bequem für mich sein. Was heißt denn das, wenn ich jetzt überlege, ich will mit Cross-Border-Trade so ein bisschen starten, denn meine Situation ist vielleicht nicht befriedigend oder die Autos stehen hier. Ich kriege irgendwie mit, woanders an anderen Ecken Europas gibt es eine Nachfrage. Suche mir jetzt möglichst einen guten professionellen Partner, der das alles abwickeln kann. Wie groß ist denn für mich erfahrungsgemäß der Aufwand?
Die ganzen großen Vermarktungsunternehmen, die machen das sehr einfach. Ne? Also das ist so, man sucht das Auto, was nicht im Kirchturm vermarktet werden soll und kann, weil es zu lange schon gestanden hat oder weil eben da auch kein Markt für ist. Wir hatten jetzt im Elektroauto-Bereich in den letzten Monaten in Deutschland zunehmende Verdichtung und also es waren zu viele Autos plötzlich da und keine Käufer. Aber es gab tatsächlich Käufer in Portugal, in Ungarn, in Ländern, die man gar nicht für möglich hält, für diese gebrauchten Elektroautos oder auch wieder nach Norwegen. Man denkt immer, das ist ja voll, aber ein Markt ist ja nie voll. Gebrauchte Autos werden immer wieder gewechselt, gehandelt. Das ist eben das Schöne an unserem Geschäft. Ich habe gerade in den letzten Tagen gelesen über eine Preisverleihung. Da ist die Janet Yellen in Frankfurt geehrt worden und unter anderem war auch ihr Mann dabei und dann wurde gefragt, was macht denn ihr Mann eigentlich? Und dann war das ein Professor aus USA, der auch Nobelpreisträger ist. Und der hat tatsächlich den Nobelpreis bekommen für seine Studien und seine neuen Entdeckungen aus dem Gebrauchtwagengeschäft.
Ist doch Wahnsinn,
ne? Der hat sozusagen, warum entstehen Montagsautos, Lemons, was haben die für einen Einfluss und wie kann man das verhindern? Und das fand ich sehr sympathisch. Und den Gebrauchtwagen auch aus der Schmuddelecke zu bringen, was auch oft der Fall ist leider.
Stimmt,
immer noch.
Ja,
ne? Wir haben ja immer noch Container, wo die Verkäufer sitzen auf dem Hof und so weiter, was ja eigentlich völlig unpassend ist. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, dass der Akerlof da den Nobelpreis für bekommen hat. Jeder gebrauchte Wagen, egal wie alt, wie viel Wert und so weiter, findet in diesem 20 Millionen Markt Europa irgendwo immer einen Interessenten, der den Wagen braucht und liebt.
Ich finde das toll, dass du gerade gesagt hast, raus aus der Schmuddelecke. In vielen Bereichen ist es ja noch so und habe mir gerade überlegt, ja bei Häusern ist es ja komplett anders. Ne? Die meisten Häuser sind Gebrauchthäuser. Da denkt ja auch keiner, das ist schmuddelig oder das so. Ne?
Die Franzosen nennen den ja auch Occasion.
Ne? Ja, okay, ja.
Die Schweizer nennen auch Occasion, das ist die Gelegenheit. Und der Begriff Gebrauchtwagen, der hängt uns nun mal dran. Den gehen wir in Deutschland auch nicht so leicht weg. Aber es wäre schön, wenn wir dann mal einen neuen Begriff für finden würden. Es gibt ja Certified Cars und so weiter.
Genau.
Es gibt ja diese gebrauchten Marken von
richtig. Den ja, junge Sterne klingt ja viel besser. Ne?
Junge Sterne ist auch sehr
sympathisch. Premium Selection, ne? Da denkt man.
Aber das sind eben auch immer dann die Fahrzeuge, die die Hersteller aus ihren Werkswagen gerne verkaufen wollen. Und der richtige Gebrauchtwagen, der könnte ganz gut mal noch einen neuen Begriff vertragen.
Also mir ist nämlich gerade noch eingefallen, auch als Chance für den deutschen Markt oder vielleicht was Positives, dass ja im Ausland auch die Nachfrage nach Autos vom deutschen Markt sehr, sehr hoch ist oder das Image ist halt sehr gut. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir TÜV-Vorschriften und so weiter haben. Also eine bestimmte Qualität muss ja sein, sonst sind ja diese Fahrzeuge nicht mehr zugelassen. Und wahrscheinlich hat es auch so ein bisschen mit der Mentalität zu tun. Autos werden im Schnitt doch ganz anders behandelt oder gepflegt, als es in manch anderen Ländern üblich ist und mir ist es in den Niederlanden aufgefallen und hat für mich fast ein Aha-Erlebnis, der Unterschied Niederlande-Belgien, da denkt man, das ist ja nicht so weit auseinander, ne? Aber was an Nachfrage, an Fahrzeugen da ist, an Marken oder Prestige, ist komplett anders, wie Fahrzeuge auch behandelt werden, ist anders, ne, wie die wahrgenommen werden und dann habe ich gedacht, na gut, in Deutschland hast du es ja auch so, also im Durchschnitt in Berlin sind Fahrzeuge auch anders in der Wahrnehmung, als du es vielleicht in Baden-Württemberg hast. Da fahren auch andere Autos rum. Und so kann man das in den Ländern dann auch sehen. Und aber das Standing ist halt sehr gut. Also damit ist es ja auch eine enorme Chance für die Händler in Deutschland zu überlegen, also meine Fahrzeuge, egal welche die auch sind, aber durch die Tatsache, dass sie aus Deutschland kommen, außer sie kommen aus Berlin, sagen ja viele Händler, ich kaufe alles, nur nichts aus Berlin. Aber generell aus Deutschland bringt halt einen guten Ruf oder eine gute Qualität gut in Schuss mit. Welche Erfahrung hast du gemacht?
Ja, das Image ist berechtigt auch, ja, ne, weil unsere Autos hier, sagen wir mal, auch anders gefahren werden, werden auch mehr gepflegt,
ja,
wird auch jeder Unfallschaden wird behoben. An südeuropäischen Ländern findet das eher nicht statt. Mhm. Weißt du, was auch noch interessant ist und das finde ich ist auch wichtig so als Botschaft, das ist, dass die Autos tendenziell immer älter werden, ja, die auf deutschen Straßen, auf europäischen Straßen fahren, sie werden immer älter. Mhm. Wir sind ja jetzt im Durchschnitt über 10 Jahre in Deutschland, 12 Jahre in Spanien und so weiter und das hat ja auch Gründe, weil es eben eine in der Kreislaufwirtschaft unsere CO2-Bilanz total entlastet.
Absolut. Auch und, das ist ein Punkt von Nachhaltigkeit. Ne?
Genau. Ja. Und da finde ich bemerkenswert und ich würde jetzt dringend empfehlen, dieses Thema Kreislaufwirtschaft, immer älter werdende Fahrzeuge auf den Straßen, sich da methodisch mit auseinanderzusetzen. Also es gibt in Frankreich beispielsweise, ich war jetzt auf so einer Gebrauchtwagenkonferenz, da gibt es jetzt schon auch methodisch das Reconditioning, also die Wiederaufbereitung von Fahrzeugen, bevor die als Gebrauchtwagen reinkommen. Die werden nicht mehr so teuer, sondern einfach systematisch nach Lean-Methodik werden die instand gesetzt.
Also was macht Sinn zu investieren, dass ich einen Standard erreiche? Es muss nicht 100% sein.
Genau. Ne? Und auch so machen, dass das Auto nicht unendlich zu teuer wird, sondern dass es im Wert erhalten wird. Das wäre eine meiner, auch meiner Botschaften an meine ehemaligen Kollegen, dass man sich im Gebrauchtwagengeschäft damit beschäftigt, dass man nicht diese nur mit den 1, 2, 3 Jahre alten Autos und Ex-Leasing und so weiter, sondern dass man guckt, wie kann man die Fahrzeuge mit 18, 12, 15 Jahren gut fahrfähig, weil die reichen für viele Leute.
So ist es. Es ist ja auch eine Chance, oder man könnte überlegen, kann ich mir damit noch ein weiteres Geschäftsfeld oder einen Bereich erschließen? Oder kann ich mich, je nach Situation, auch spezialisieren? Das war ja in den letzten Jahren auch immer eine Frage im Handel. Was mache ich denn? Huch, jetzt bin ich kein Volkswagen-Markenhändler mehr. Könnte Spezialisierung oder Zusammenschluss, Kooperation in diesen Themen was sein? Ich fand das gerade so spannend, wo du das sagtest, weil mir fällt auf, gerade bei den Markenbetrieben, na klar, da gibt es auch Gebrauchtwagen, aber die meisten sind sehr, sehr junge, neue Gebrauchtwagen. Genau. Und jetzt gehst du zum klassischen Mercedes- oder BMW-Händler, da steht ja fast unter 30.000 Euro kein Auto. Nee. Und du hast aber vielleicht Kunden, die haben auch noch Familie, Anhang. Und dann denkst du, naja, wenn wir jetzt unseren 18-jährigen Sohn haben, wir haben ja gar keine Lust, dem für 50.000 Euro ein Auto zu kaufen. Wir kaufen aber bei euch immer Mercedes, aber wenn ihr auch was für 15 oder 18 im Angebot hättet, wäre ja völlig in Ordnung. Haben die meisten Markenbetriebe aber überhaupt nicht, also gehst du dann woanders hin, gehst du zum freien Händler oder vielleicht zu einer anderen Marke. Vielleicht ist es ein Opel-Betrieb und der hat zufällig noch ein BMW dazu stehen und da kostet der nur 18.000. Also interessant, daran muss ich gerade denken, was lässt man vielleicht auch an Kunden liegen? Und anfangs sagtest du es ja auch, den Kunden und seine Bedürfnisse vielleicht ein bisschen genereller oder im Lebenszyklus zu das begleiten. Dann kann man sich ja die Frage stellen, habe ich nur Ware für Mutti und Vati, wenn die 52 Jahre alt sind und denen geht es gerade gut? Aber was habe ich noch für Opi und Omi oder für deren Kinder? Oder die brauchen einfach einen Zweitwagen und sagen, ja, wir haben ja unsere große Kutsche, aber für eine kleine Geschichte, Kinder zur Schule, einkaufen fahren, würde uns auch so ein kleines günstiges reichen oder wir wollen ja gar nicht mehr Geld ausgeben oder muss es ein neues Auto sein? Wir können ja auch was nutzen, was da ist. Secondhand ist ja sowieso immer ein Thema, alle sprechen von Nachhaltigkeit und bei Autos denke ich manchmal, die Leute drehen durch, alles muss neu sein, das sollen die kaufen, kauft alle neue Autos, weil der verbraucht jetzt weniger, aber das, was schon da ist und was praktisch seinen Fußabdruck schon bezahlt hat, das wird wenig in den Fokus gerückt.
Da ist ein unendlicher Markt und auch eine Bereitschaft da. Aber das kriegst du nur hin, wenn du in einer guten Beziehung bist mit den Autofahrern. Also ja. Die sind ja ab 17 Jahre sind es ja Autofahrer.
Oder Mobilitätsnutzer.
Mobilitätsnutzer, ne? Also, ja. Und ja. Können das ja auch damit einbinden, auch die Mobilitätslösung, also ja. Mit den E-Bikes und mit den Lastenfahrrädern, was da alles dazugehört. Da sollte man sich nicht begrenzen, auch als Automobilitätsanbieter ja. Nicht. Das alles sind ungeahnte Möglichkeiten für neue Geschäfte. Und da braucht man nicht zu warten, bis der Hersteller das Agenturgeschäft einführt oder nicht einführt. Die geben sowieso uns nicht mehr so viel Chancen, Geld zu verdienen mit den Neuwagen. Und der Gebrauchtwagenmarkt ist einfach der Markt der Zukunft.
Das ist ja ein schönes Schlusswort und vor allem so hoffnungsbringend. Und eine der wichtigen Botschaften, genau, Leute, wartet nicht, bis irgendjemand euch was vorbereitet. Ihr seid ja selbst Unternehmer. Man kann ja selbst sagen, wo engagiere ich mich noch zusätzlich? Und der praktisch ein bisschen weiter als den Kirchturm. Kirchturm ist ja auch gut, ne? Werkstattgeschäft super und stabilisiert ja so viel. Aber ein bisschen weiter und unser Panel auf der Cars and Bytes, da geht es um den europäischen Markt, besonders um E-Mobilität. Was mache ich mit gebrauchter E-Mobilität? Also alles, was wir auch schon so ein bisschen angeteasert haben, wird aufgezeichnet und hinterher ist es auf dem YouTube-Kanal von mobile.de zu sehen. Und ich glaube, da haben wir die schöne Ergänzung zu unserem Gespräch. Bernd, ich danke dir tausendfach. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Es war mir eine große Freude.
Ja, ebenso. Komm bald wieder. Alles Gute. Tschüss.
Thanks.
Goodbye.
Nicht zu lange.